Ich habe das Thema ein bisschen umbenannt für heute Abend, aber es ist der gleiche Text. Die Wahrheit einprägen, so könnte man das Ganze auch nennen. Wisst ihr, wer es heute wagt, von einer Wahrheit zu sprechen, die über allem steht, die für alle Menschen gilt, in allen Kulturen, da wird einem sehr schnell die Pilatus-Frage um die Ohren geschlagen, was ist denn Wahrheit? Oder man fragt, welche Wahrheit meinst du denn? Ich meine die Wahrheit der Heiligen Schrift, die Wahrheit der Bibel, die Wirklichkeit des Wortes Gottes. Ich meine die Wahrheit, die sich auch in Jesus Christus, unserem Herrn, verkörpert. Timotheus, er war von frühester Jugend an mit dieser Wahrheit vertraut. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Er lernte zunächst das Alte Testament kennen und erfuhr dann durch Paulus, wie sich diese Verheißung oder viele Verheißungen des Alten Testamentes oder Voraussagen in dem Messias, nämlich Jesus Christus, erfüllt haben. Er glaubte der Botschaft und war bald ganz davon bestimmt. Und so wurde er einer der allerbesten Mitarbeiter des Apostels Paulus und konnte auch anderen die Wahrheit einprägen. Und man könnte schon an dieser Stelle einen ersten Merksatz sozusagen formulieren: Wer nicht selbst von der Wahrheit des Wortes Gottes geprägt ist, kann diese Wahrheit niemand anders aufprägen. Wer nicht selbst geprägt ist von der Wahrheit, der kann natürlich auch diese Wahrheit niemand anders aufprägen. Aber bitte Vorsicht, bitte verwechselt die Wahrheit nicht mit euren eigenen Ideen über die Bibel. Ja, was du über die Bibel denkst, das sollte zwar richtig sein und auch der Wahrheit entsprechen, aber ihr und ich auch, wir müssen uns immer bewusst sein, wir sind Menschen, wir können uns auch mal irren. Wir können uns auch irren, wenn wir irgendeine Aussage machen über die Bibel, wie bei mir gestern, ja, mit den Städten. Da kann schon mal schnell was durcheinander kommen und es ist gut, wenn wir eine Kontrolle haben, wenn wir lernen. Und wenn ich das vergesse, wenn ich vergesse, dass ich mich irren kann, dann gibt es ein Problem, dann wird meine Meinung oder Theologie als die Wahrheit ausgegeben und ich werde zu einem Sektierer. Das passiert ganz leicht. Wenn man vergisst, dass man sich selbst irren kann, dass man selbst nicht fehlerlos ist, aber das Wort Gottes ist fehlerlos. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Auch meine Auslegung selbst muss immer wieder am Wort Gottes korrigiert werden. Also nochmal, wer andere prägen will, muss selbst von der Wahrheit geprägt sein und sich immer wieder diesem Wort Gottes aussetzen. Nun, für den Apostel Paulus war die Arbeit in der Großstadt Ephesus so wichtig, dass er dem Timotheus seine Anweisungen für die Gemeinde noch einmal schriftlich gab. Wahrscheinlich war das schon, als Paulus in Caesarea im Gefängnis saß. Lesen wir jetzt einfach ein Stück davon. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, von Vers 1 an. Und ich lese also nach meiner Übersetzung hier: Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, der diesen Dienst im Auftrag von Gott ausübt, der unser Retter ist, und von Jesus Christus, der unsere Hoffnung verkörpert, an Timotheus, der durch den Glauben ein richtiger Sohn für mich geworden ist. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest einigen Leuten dort verbieten, falsche Lehren zu verbreiten. Das gilt immer noch. Sie sollten sich nicht mit jüdischen Legenden und endlosen Geschlechtsregistern abgeben, denn das führt nur zu spekulativen Streitereien und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Das Ziel jeder Weisung und Unterweisung ist aber die Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dieses Ziel haben einige Leute aus den Augen verloren und sich nutzlosem Geschwätz hingegeben. Sie bilden sich ein, Gesetzeslehrer zu sein und verstehen überhaupt nichts von dem, was sie so sicher behaupten, was sie sagen und was sie so sicher behaupten. Wir alle wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es sachgemäß gebraucht. Man muss sich nämlich darüber im Klaren sein, für wen es bestimmt ist. Es ist nicht für Menschen da, die tun, was vor Gott recht ist, sondern für die, die nicht nach Gottes Willen leben und sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich an gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist, die keine Ehrfurcht kennen, die sich an Vater und Mutter vergreifen und selbst vor einem Mord nicht zurückschrecken. Es gilt für Menschen, die in Unzucht leben, und für Männer, die sich homosexuell an Knaben oder ihresgleichen vergehen. Für solche, die mit Menschen handeln, Lügen verbreiten, falsche Eide schwören oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre nicht vereinbar ist. Es richtet sich gegen alles, was dem Evangelium nicht entspricht, dem Evangelium, das mir anvertraut wurde und in dem Gott seine Herrlichkeit sichtbar macht. Gott, der in sich selbst vollkommen glückselig ist. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihm doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen. Aber gerade deshalb hatte er Erbarmen mit mir. Jesus Christus wollte an mir demonstrieren, was für Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hinein gerettet werden können. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Es ist merkwürdig, dass der Apostel Paulus einen persönlichen Brief an einen vertrauten Mitarbeiter mit einer derartigen Vorstellung beginnt. Das wundert einen schon etwas, ja? Das geht also sehr imposant los. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, der diesen Dienst im Auftrag Gottes ausübt, der unser Retter ist, und von Jesus Christus, der unsere Hoffnung verkörpert. Muss sich Paulus so vorstellen? Vielleicht. Jedenfalls, der Apostel Paulus hielt nichts von einem sogenannten Arme-Sünder-Christentum. So, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ach, ich Armer. Ja, Paulus war sich immer seiner Berufung bewusst. Er war sich seiner Berufung bewusst und auch des Auftrags, der damit verbunden war. Es war der Auftrag von Gott. Von dem höchsten Gott. Und er war sich auch der Tatsache bewusst, dass alles, was er hatte, dass er das seinem Herrn Jesus Christus verdankte. Und dieser Paulus, er wünscht nun seinem geistlichen Sohn Timotheus Gnade, Barmherzigkeit und Friede von den beiden Personen der Trinität, an die wir uns direkt wenden können, nämlich von dem Vater und dem Sohn. Ich habe mich auch gefragt an dieser Stelle, wenn man also da mal ein bisschen drüber grübelt, kommt man ins Grübeln. Ja, warum steht hier Barmherzigkeit? Warum wünscht Paulus seine Mitarbeiter Barmherzigkeit? Der war doch schon gerettet. Und brauchen Barmherzigkeit nicht die ganz armen Sünder, die so ganz schlecht dran sind? Warum wünscht Paulus dir Barmherzigkeit und mir? Vielleicht ist es so, ich meine, Gnade haben wir ja schon lange begriffen, ja? Gnade ist das, also nicht bloß, dass ich erlöst bin, sozusagen, die Gnade, die Begnadigung, ja, vor dem Gericht, sondern Gnade meint ja auch Geschenk, also ich werde überschüttet mit guten Gaben von Gott. Aber Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes wendet sich dem zu, dem es nicht gut geht und wird ihm helfen, der vielleicht auch gestolpert ist heute. Dem wendet sich die Barmherzigkeit Gottes zu. Das brauchst du auch als Mitarbeiter, bin ich sicher. Ich weiß jedenfalls, dass ich das brauche. Ich lebe aus der Barmherzigkeit Gottes, wie sonst. Gott erbarmt sich über uns. Manchmal könnte er schon sagen, ich habe den Kanal voll mit dir. Immer wieder machst du solche Sachen. Oder? Gott ist barmherzig und wir brauchen das. Wir brauchten das nicht nur vor unserer Errettung, sondern wir brauchen das jeden Tag. Also, Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Das sind drei schöne, sehr schöne Segenswünsche, die hier der Apostel Paulus für den Timotheus erbittet und die sozusagen auch die Gläubigen von Gott füreinander erbitten dürfen. Also erstens, Gott beschenke dich aus seiner Fülle mit dem, was du brauchst. Das ist Gnade. Gott beschenke dich aus seiner Fülle mit dem, was du brauchst. Zweitens, Gott möge sich deiner erbarmen, wenn du versagst. Das ist Barmherzigkeit. Und drittens, Gott erfülle dich mit Frieden in allem, was du tust. Sind das nicht schöne Wünsche, die wir wirklich brauchen? So, jetzt wenden wir uns dem Text der Bibelarbeit zu. Und damit wir die Botschaft uns besser einprägen können, habe ich mal versucht, sie mit einem Bild zu verknüpfen. Ihr kennt ja inzwischen alle den Euro. Um den Euro damals als Zahlungsmittel einführen zu können, musste die Europäische Zentralbank unter anderem Münzen herstellen lassen. Jede Menge Münzen, insgesamt 50 Milliarden 629 Millionen Stück Münzen. Alle Münzen sind aus ganz verschiedenen Metalllegierungen hergestellt, zum Beispiel Kupfer-Nickel oder Nickel-Messing oder Nordisch-Gold. Und das, also aus dieses Metall, so ein Metallstück ist ja noch keine Münze. Auch ein Metallplättchen wäre noch keine Münze. Auch ein rundes Metallplättchen wäre immer noch keine Münze. Auch wenn es aus dem richtigen Metall bestehen würde. Sondern da fehlt noch etwas Wesentliches. Man nennt das sozusagen den Rohling. Das ist erstmal der Rohling. Er hat schon die Form der Münze, er hat schon ihre Farbe, er hat schon das Gewicht der Münze, aber praktisch noch keinen Wert. Oder also 0,0 Cent oder 0,01 Cent oder irgend so, ich weiß nicht, was so ein Plättchen kostet tatsächlich. Der Wert der Münze entsteht erst durch die Prägung. Ist klar. Ich hoffe, die Geschwister in Ephesus werden mir das verzeihen, dass ich sie sozusagen verglichen habe mit geringwertigen Münzplättchen, den Rohlingen. Und an dieser Stelle hinkt mein Bild sowieso ganz schön, denn die waren keine Rohlinge mehr in dem Moment, als der Apostel Paulus diesen Brief an Timotheus dahin schrieb. Da war die Gemeinde immerhin schon 10 Jahre alt, also nicht mehr ganz so neu. Aber wir müssen uns auch überlegen, wenn wir oder wie wir den Text auf uns jetzt anwenden können. Und da gibt es schon bestimmte Menschen, die wir prägen sollen in der Gemeinde. Nun, bei der Prägung der Euromünzen hat man natürlich modernste Technik eingesetzt, aber das Prinzip einer Münzprägung, das war seit dem Altertum immer genau das Gleiche. Zum Beispiel, ich muss darauf achten, wenn ich so eine Münze prägen will, dass auf diesen Rohling, ja, dass da keine Metallspäne draufkommen, kein Schmutz oder irgendwas. Das muss wirklich blank sauber sein, denn wenn ich diesen Schmutz nicht entferne, dann wird die Prägung unsauber, ja, oder richtig fehlerhaft. Die Münze würde von vornherein beschädigt sein. Und damit kommen wir zur ersten Aufgabe, die Timotheus hatte. Paulus hatte den Timotheus extra nach Ephesus geschickt, beziehungsweise dort zurückgelassen, damit er die Geschwister in Ephesus prägt. Und damit er sie prägen konnte, war seine erste Aufgabe, den Schmutz falscher Lehre zu entfernen. Und das war der erste Abschnitt, den wir gelesen haben. Ja, entferne den Schmutz falscher Lehre, und das ist gleichsam auch mein erster Punkt. Ich lese nochmal ab Vers 3. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest einigen Leuten dort verbieten, falsche Lehren zu verbreiten. Das gilt immer noch. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Legenden und endlosen Geschlechtsregistern abgeben. Denn das führt nur zu spekulativen Streitereien und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Das Ziel jeder Weisung und Unterweisung ist aber die Liebe, und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben. Dieses Ziel haben einige Leute aus den Augen verloren und sich nutzlosem Geschwätz hingegeben. Sie bilden sich ein, Gesetzeslehrer zu sein, und verstehen überhaupt nichts von dem, was sie sagen und was sie so sicher behaupten. Das ist ganz schön starker Tobak. Aber es ist nötig. Wenn man Leute prägen will, muss man zuerst den Schmutz falscher Lehre entfernen. Und der erste Auftrag des Timotheus bestand darin, falsche Lehren zu unterbinden. Es fällt auf, allerdings, dass er nicht dafür sorgen soll, dass diese Leute aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das steht hier nicht da. Aber er soll ihnen das Reden verbieten. Gewissen Leuten darf man nicht gestatten, in der Gemeinde zu reden. Ja? Allgemeines Priestertum bedeutet nicht allgemeines Rednertum. Und wenn einer Unsinn erzählt, soll man ihn natürlich nicht reden lassen. Oder irgendwelche Fabeleien oder so ein Zeugs. Ja, es handelt sich also hier noch nicht um handfeste Irrlehrer, sondern es handelt sich um Geschwister. Geschwister, die, verführt worden sind, die auf irgendeinen Zug mal aufgesprungen sind für eine Weile. Ja, und die irgendwas toll fanden, was da jemand erzählt hat im Radio oder wo auch immer. Damals natürlich noch ein bisschen anders, aber die hatten auch schon jede Menge verrücktes Zeug, was man da glauben konnte. Mit Irrlehrern, also mit handfesten Irrlehrern, die wirklich falsche Lehren verbreiten wollen, mit denen muss man ganz anders umgehen. Und das steht zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 17. Da steht, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen anrichten, ja, und Ärgernisse anrichten. Wendet euch von ihnen ab. Das ist ein großer Unterschied, ja. Also um die Geschwister, oder bei den Geschwistern, um die es hier in Ephesus ging, wo Timotheus war, das war also noch harmlos auch nicht, aber das waren noch keine Irrlehrer, sondern das waren wirklich Geschwister. Die gaben sich aber nun mit Fabeln ab, mit Legenden, mit Geschlechtsregistern. Was das genau war, wissen wir bis heute nicht. Also es kann sein, dass da manche über geheimnisvolle himmlische Äonen Register nachgrübelten, also über Engelsgeschlechter, so glaubten einige damals, Engelsgeschlechter, die so zwischen den Menschen und Gott standen. Und da gab es dann so bestimmte Engelshierarchien und die wollten das mit aller Gewalt rauskriegen. Andere denken, es hat hier vielleicht mehr einen jüdischen Hintergrund, diese Geschlechtsregister. Wie dem auch sei, dahinter steckt ein Geist, der das Wort verbessern will oder der, ob durch Grübelei oder durch Vision, der mehr erfahren will, als in der Bibel steht. Dieser Geist steckt dahinter. Und das ist der Geist, der praktisch diese Verwirrung anstiftet, dieser spekulative Unsinn. Er förderte den Ratschluss oder den Heilsplan Gottes in keiner Weise. Spekulationen. Und ich komme immer wieder in Gemeinden und treffe immer wieder Leute, die mich nach diesem und jenen fragen. Und da kann ich nichts weiter antworten. Hör auf, Spekulation. Hier wissen wir nichts. Gottes Wort hat uns das nicht gesagt. Und wenn du weitergehst, fängst du an zu spinnen. Unter Umständen. Du weißt es nicht mehr. Immer wieder gibt es Leute, die sozusagen zwischen den Zeilen der Bibel lesen wollen und die tollsten Sachen aus irgendwelchen Geschlechtsregistern da heraus lesen können. Sie bleiben also nicht bei dem klaren Wort der Schrift. Andere treiben es noch schlimmer, die stellen auf einmal fremde Quellen neben die Schrift, also Legenden, Fabeln, Mythen, manchmal auch eigene Erfahrungen. Ja, sie stellen ihre Erfahrungen dann über die Schrift und erklären die Schrift von ihren Erfahrungen her. Das wird schwierig. Dabei ist das Nachdenken über solche Sachen noch nicht einmal das größte Problem. Manche sind halt Grübler-Typen, ja, und so. Aber diese Leute, die wollen ihren spekulativen Unsinn natürlich an den Mann bringen oder an die Frau. Und sie spielen sich als Lehrer in der Gemeinde ab. Und dann ist es nicht mehr harmlos. Ja? Vers 7, sie bilden sich ein, Gesetzeslehrer zu sein und verstehen überhaupt nichts von dem, was sie sagen und was sie so sicher behaupten. Das sollte Timotheus unter allen Umständen verhindern. Hier musste er also vorgehen. War nicht so einfach für den jungen Mann. Er musste in dieser Großstadtgemeinde Ephesus wirklich massiv solchen Leuten entgegentreten. Wer solche Lehren und Spekulationen in der Gemeinde duldet, ja, wo man solche Leute nicht zurechtweist und sagt, du gehst hier über die Schrift hinaus, wer das nicht tut, der duldet sozusagen Schmutz in der Gemeinde oder bleiben wir beim Bild von der Prägung, irgendwelche andere Metallspäne oder Steinchen, die kommen dann zwischen den Prägstempel und den Rohling und verschmutzen das ganze Werk. Verhindern eine klare Prägung der Geschwister in der Wahrheit. Zweitens, den Prägering der Liebe einlegen. Wenn ihr das mal ausprobiert mit dem Hammer zu Hause, legt ihn auf einen Amboss oder auf einen Schraubstock, ja, und schlagt da mal drauf auf so ein rundes Metallplättchen, dann, wenn das vor allem weiches Metall ist, dann wird das ganz dünn und ausgebeult und vielleicht sogar scharfkantig. Das kann schnell passieren. Also die Gefahr ist ganz besonders groß, wenn man weiches Metall verwendet. Wir haben als Kinder manchmal so Pfennigstückchen, ja, auf eine Schiene gelegt, wo die Straßenbahn fuhr oder die Eisenbahn, ja, und dann geguckt, wie schön das breit gequetscht war. Na, das ist klar, das ist relativ weiches Metall, dann ist das so. Und damit das aber bei einer Prägung von einer Münze nicht passiert, damit der Prägestempel den Rohling sozusagen nicht breit quetscht und nicht unansehnlich und scharf macht, benötigt man bei der Münzherstellung einen Prägering. Es wird also um den Rohling herum ist ein Ring gelegt, der auch eine bestimmte Form hat. Ihr könnt es ja bei den Münzen, könnt ihr ja rausholen, könnt euch eine angucken, ja. Da ist so eine Riefelung oder wie auch immer man dazu sagt. Ja, also das sind also auch Formen oder Sternchen sind dran oder sonst was. Ja, das kommt also von, jetzt jedenfalls im ursprünglichen, bei der ursprünglichen handwerklichen Herstellung, ja, von dem Prägering, der da dran ist. Wir lesen Vers 5. Das Ziel jeder Weisung und Unterweisung ist aber die Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dieses Ziel haben einige Leute aus den Augen verloren und sich nutzlosem Geschwätz hingegeben. Liebe Geschwister, das ist immer zu beobachten. Spekulative Schriftauslegung führt am Ziel christlicher Unterweisung vorbei, nämlich der Verwirklichung der Liebe. Ja, das Ziel der Weisung oder die Hauptsumme des Gebotes ist das, was die Weisung erreichen will. Ja, die Weisung, die von Gott kommt, die Anweisung, will ein bestimmtes Ziel erreichen. Aus dem Zusammenhang ist hier nicht ganz eindeutig klar, ob es hier um die göttliche Weisung an sich geht oder auch um die Unterweisung der Gemeinde. Aber beides ist sowieso eng miteinander verbunden und es kann und darf keine Unterweisung in der Gemeinde geben, die nicht abhängig wäre vom Wort Gottes. Ja? Jede Weisung muss vom Wort Gottes abhängig bleiben. Aber nun steht da mitten in diesen Auseinandersetzungen, wenn ihr das Kapitel verfolgt, da steht mitten, also in den Auseinandersetzungen mit der falschen Lehre oder über die falsche Lehre, auf einmal steht da mittendrin was viele Theologen im Eifer des Gefechts regelrecht vergessen. Es gibt so lateinisches Wort, ich weiß, ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen, aber das heißt übersetzt jedenfalls auf Deutsch, die Wut der Theologen, die ist sprichwörtlich. Wenn die aufeinander losgehen, dann fliegen die Fetzen. Diese lieben Theologen, oder gerade an dieser Stelle eben nicht lieben Theologen, die vergessen, was das Ziel aller Weisung ist. Und hier steht es. Das ist die Liebe. Ich weiß, dass dieser Begriff heute oft sehr böse missbraucht wird. Nicht nur in Fragen der Sexualität, sondern auch gerade in der Gemeinde, wenn es um Lehrfragen geht, um lebenswichtige Fragen, manchmal nach der richtigen Lehre. Und man sagt, Lehre entzweit, Liebe vereint. Also lasst uns doch die Lehre nicht so genau nehmen. Ja? Das klingt wunderschön. Lassen wir die Lehre Lehre sein und leben die Liebe. Aber liebe Geschwister, das hätte verheerende Auswirkungen. Und ich kann schon verstehen, ja, dass manche Theologen in diesem Zusammenhang, wo man wirklich kämpft um die Reinheit der Lehre, dass sie das Wort Liebe nicht mehr hören können. Weil es nämlich immer gerade von solchen gesagt wird, die die Lehre verwischen wollen, denen es überhaupt nicht darauf ankommt, was wahr ist und nicht. Aber der Missbrauch eines Begriffs, der nachgewiesenermaßen von der Schrift wegführt, darf uns doch nicht daran hindern, das zu tun, was Gott von uns will. Und wenn wir den Prägering der Liebe weglassen, dann werden wir scharfkantig, unansehnlich, ansehnlich. Und dann verletzen wir andere leicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Einige Leute in Ephesus hatten dieses Ziel der Liebe damals offensichtlich aus den Augen verloren. Das waren damals natürlich die, die ihre falschen Lehren verbreiteten. Denen ging es ja nicht darum, die Liebe in der Gemeinde zu fördern, sondern ihre Lehren zu verbreiten. Und es gibt so viele Leute. Ich kriege auch manchmal so eine Schriften, die ich dann veröffentlichen soll in Bibel und Gemeinde. Oh, was für ein horrender Schwachsinn steht da manchmal drin. Ja, aber die Leute sind überzeugt von ihrer Sache. Und mir ist schade um die Zeit, bei den meisten kriegt man nach einer Seite mit, worum es da geht. Aber ja, die kämpfen dann für ihre Lehre. Bei jeder nur passenden oder unpassenden Gelegenheit sagen sie dann was dazu, wenn sie mal was sagen dürfen und wenn es so kurz vor der Gebetsstunde ist. Sie wollen ihr Zeugs loskriegen. Diese Leute denken nicht an die Liebe. Sie denken auch nicht an den Aufbau der Gemeinde. Sie denken nur an ihre speziellen Lehren. Das ist ganz typisch für solche. Die sind scharfkantig. die verletzen andere ganz leicht. Etwas, das nicht zum Ziel der Weisung führt, sondern Streitfragen hervorbringt, ist offensichtlich nicht von Gott. Ziel der Weisung ist, dass es bei denen, die sie befolgen, zu dieser Liebe kommt. Die Weisung Gottes führt nicht zum Streit. Die Weisung Gottes führt zur Liebe. Streitfragen führen zum Streit oder eben solche Spitzfindigkeiten oder solche Dinge. Wahre Liebe kommt übrigens aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Also, Liebe aus reinem Herzen verfolgt natürlich keine egoistischen Ziele. Oder Liebe aus gutem Gewissen ist sich ihrer Sache sicher, muss nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie an letzte Vorkommnisse denkt oder irgendwas, ja? Und Liebe aus ungeheucheltem Glauben ist gelöst und ohne Krampf. Kurz gesagt, echte, von Gott gewirkte Liebe ist das Ziel. Unser Herr Jesus hat das auch so gesagt. Alle Gebote können wir praktisch zusammenfassen, indem du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Und deine Nächsten wie dich selbst. Also, der Prägering der Liebe hält alles zusammen. Dass bei der Prägung nichts schief geht, dass die Plättchen da nicht scharfkantig und unansehnlich werden. Der Prägering der Liebe sorgt dafür, dass wir eine gute Prägung bekommen. Drittens, ein brauchbarer Unterstempel sein. Wenn man ein Münzplättchen prägen will, dann geht das natürlich nicht so, dass man das zum Beispiel auf einen Amboss legt, ja, oben dann mit dem Prägstempel drauf prägt, dann einen anderen Stempel nimmt für die Rückseite, dreht das Plättchen rum und prägt es von der anderen Seite drauf, denn da ist die erste Seite wieder kaputt. Versteht ihr, das funktioniert so nicht, sondern man muss von vornherein einen Unterstempel haben, der also auch geprägt ist. Ja. Bei uns im Osten war Hammer und Sichel da drauf. Weiß ich noch, ein Ehrenkranz, Hammer und Sichel, irgend sowas. Ich weiß gar nicht, was hier drauf ist jetzt. Könnt ihr selber nachgucken nachher. Also, man muss also das drauflegen und dann kommt der Prägestempel drauf, der Unterstempel. Jede Prägemaschine, auch heute, hat so einen Unterstempel, in dem sich das Muster befindet, das man dann eben auf der Rückseite der Münze sehen und fühlen kann. 1. Timotheus 1, Vers 8, ich lese. Wir alle wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es sachgemäß gebraucht. Man muss sich nämlich darüber im Klaren sein, für wen es bestimmt ist. Es ist nicht für Menschen da, die tun, was vor Gott recht ist, sondern für die, die nicht nach Gottes Willen leben und sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich an gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist, die keine Ehrfurcht kennen, die sich an Vater und Mutter vergreifen und selbst vor einem Mord nicht zurückschrecken. Es gilt für Menschen, die in Unzucht leben und für Männer, die sich homosexuell an Knaben oder ihresgleichen vergehen. Für solche, die mit Menschen handeln, Lügen verbreiten, falsche Eide schwören oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre nicht vereinbar ist. Es richtet sich gegen alles, was dem Evangelium nicht entspricht, dem Evangelium, das mir anvertraut wurde und in dem Gott seine Herrlichkeit sichtbar macht. Gott, der in sich selbst vollkommen glückselig ist. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn Jesus hat mich förmlich überschüttet. So. Der Sinn des Gesetzes ist es, den Menschen seine Sündhaftigkeit vor Augen zu halten. Das Gesetz ist natürlich nicht für den gemacht, der seine Sündhaftigkeit bereits erkannt hat, sondern es zielt auf die, die sie eben nicht, die nicht erkannt haben, was Sünde sind, sondern sich für sündlos halten, nach dem Motto, ich habe doch noch niemand erschlagen, ich bin doch ein guter Mensch. Ja, das sind die Leute, die so draußen rumlaufen. Wer durch die Gnade Gottes erlöst wurde, braucht das Gesetz nicht mehr, um ein geheiligtes Leben zu führen, denn er macht das von alleine. Der, der Gott nicht kennt, braucht das Gesetz, um zu sehen, was Sünde ist. Der, der schon geheiligt ist, ja, er lebt nicht so, weil er Strafe fürchtet, weil das Gesetz ihm irgendwas androht, sondern die Liebe zu seinem Herrn und Gott lässt ihn gottesfürchtig leben. Paulus beendet die Aufzählung vom sündigen Menschen, für die das Gesetz gilt, mit einem interessanten Nachsatz, Vers 10 steht er. Also da steht eben, da wird aufgezählt, die das und das und das und das tun, ja, sündige Menschen, für die ist das Gesetz da. Und dann sagt er, oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre nicht vereinbar ist. Das ist Vers 10. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, wieso Paulus auf einmal von gesunder Lehre spricht. Er hat doch jetzt Verse lang, wir haben es ja gehört nochmal, ja, hat er Sünden aufgezählt. Wieso spricht er hier von gesunder Lehre? Der Text gibt die Antwort. Ein sündiges Leben widerspricht eben einer biblisch gesunden Lehre. Also gut aufpassen, ja? Ein sündiges Leben widerspricht einer biblisch gesunden Lehre. Natürlich gibt es auch kranke Lehre, da haben wir ja vorhin von gesprochen. Aber hier legt der Apostel Paulus eine andere Betonung drauf, nämlich auf das Leben. Und übrigens kann man das in der Christenheit sehr gut beobachten. Wenn eine Gemeinde oder eine ganze Gemeindebewegung oder auch einzelne Leute vom Wort Gottes abweichen, also von der Lehre des Wortes Gottes abweichen, wisst ihr, wo man das zuerst merkt? In ihrer Moral. Die Abweichung von der Lehre des Wortes Gottes sieht man fast immer zuerst in moralischen Dingen. Und wir könnten so sehr so sagen, der gesunden Lehre entspricht im Umkehrschluss ein heiliges oder geheiligtes Leben. Und eine Lehre, die nicht zu einem geheiligten Leben führt, oder zur göttlichen Liebe, wie wir es vorhin gesagt haben, die ist krank. Biblische Lehre führt immer zu einem geheiligten Leben. Und wenn jemand das vernachlässigen sollte, dann wissen wir, das ist keine biblische Lehre, wenn er keinen Wert legt auf geheiligtes Leben bei sich und bei anderen. Biblische Lehre zielt immer auf ein geheiligtes Leben. Nur das entspricht dem Evangelium, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und genau das hat Paulus gepredigt und gelebt. Ja, die Wahrheit der wunderbaren Heilsbotschaft hat sich nicht nur in seine Lehre eingeprägt, sondern wirklich auch in sein Leben. Er war ein grandioser Lehrer, der viele Menschen, der uns noch heute prägt mit seiner Lehre durch die Gnade Gottes, dass ja seine Briefe in das Wort Gottes aufgenommen worden sind. Aber das konnte dieser Mann nur, weil er gleichzeitig beispielhaft eine Liebe lebte, die schon einzigartig ist. Er sagt von seinem Herrn, er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt. Also er wusste ja, wer er vorher war, ja, dass er sogar die Gemeinde verfolgt hatte. Und dann sagt er von Jesus, dieser Herr hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur er sie geben kann. Und so wurde Paulus der Unterstempel, der zahllose Menschen geprägt hat. Der Unterstempel. Und nur so können auch wir andere Menschen prägen, wenn also dein Leben damit übereinstimmt und mein Leben. Lehre allein reicht nicht aus. Es gehört der Unterstempel des Lebens dazu. Sonst wird die Lehre sofort wieder vernichtet. Das ist genau so, als wenn ihr jetzt eine Euro-Münze nehmt und mit dem Hammer mal kräftig draufschlagt. Wenn das kräftig genug macht, weiß ich nicht, ob das noch jemand abnimmt, dann die Münze. Es wird alles wieder platt. Wenn ich nicht selber geprägt bin als der, der drunter ist, dann nützt meine Lehre nichts. Menschen mit gesunder Lehre sind gefragt. Das heißt also, Menschen erfüllt mit biblischer Wahrheit, göttlicher Liebe und heiligem Leben. Ich komme zum letzten Punkt. Viertens, von Christus prägen lassen. Wir haben also gesprochen über das Ausgangsprodukt, ja, dieses Metallplättchen, den Rohling, den Münzrohling. Da muss also zuerst dieser Ring darum gelegt werden, der Prägering der Liebe. Dann muss drunter kommen, nein, zuallererst muss der Schmutz weggemacht werden, das habe ich jetzt vergessen, ja. Der Schmutz, falsche Dinge dürfen da nicht mit in Verbindung kommen. Dann kommt der Prägering. Dann der Unterstempel, der wir selber sind. Und jetzt natürlich der Prägestempel, der eigentliche Prägestempel, der dem Metallstück den Wert aufprägt. Das kommt nicht vom Unterstempel her, nicht von uns, sondern von Christus. Das ist Christus. Vers 15. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen. Aber gerade deshalb hatte er Erbarmen mit mir. Christus wollte an mir demonstrieren, was für Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Was für Menschen. Und was war er für einer? Also, es ist Christus, der einen Menschen in seinen Dienst stellt. Das wusste Paulus. Das sagt er auch von sich. Und das ist ein Vorrecht, für das man gar nicht genug danken kann. Als Kind habe ich mich manchmal gewundert, war früher so üblich, wenn da so ein Bruder kam von irgendwoher in unserer Gemeinde, der hat dann also oft von dem Vorrecht gesprochen, dass er hier reden darf oder so. Damals dachte ich, was sagt sie jetzt, was soll das? Einem Herrn dienen darf. Verdient hat es keiner. Und die Gnade des Herrn Jesus, die er uns schenkt. Sie verhält sich zu meiner Schuld ungefähr so wie ein großer Wasserfall, wie Niagara oder sowas, ja, zu einem Becher, den ich drunter halte. Einen leeren Becher. Dass ein Mensch glauben kann, ist ein Geschenk. Ein Geschenk seines Herrn Jesus Christus. Glaube kommt nicht aus dem Menschen selbst. Das kann kein Mensch produzieren. Glaube wird geschenkt von Gott. Und die Liebe zu Gott und den Menschen hat ihre Quelle auch nicht in irgendwelchen Gefühlen, nicht in Sympathie, auch nicht im Verstand, sondern in Christus. Ja, es wird aus seiner Fülle immer neu geschenkt. Ich halte den Becher drunter und es fließt sofort über. So viel schenkt er. Hier die Einleitungsformel. Das Wort ist gewiss. Findet sich nur 5-mal im Neuen Testament. Und zwar immer in den Pastoralbriefen. Und sie weist immer auf eine wichtige Aussage hin. Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. So übersetzt es Luther. Oder, nee, das war Elberfelder. Luther übersetzt, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Ja, so übersetzt Luther. Paulus betrachtete sich als den Ersten in der Reihe der Sünder. Schließlich hatte er die Gemeinde verfolgt. Aber durch die Barmherzigkeit des Herrn wurde er zum Prototyp für alle Erretteten. Paulus ist unendlich dankbar für die Gnade, die er von seinem Herrn empfangen hat. Christus hat ihm seinen Prägestempel aufgedrückt und damit etwas von seinem Wesen in ihm sichtbar gemacht. Und Paulus sagt, Vers 17, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Also Gott ist der König aller Zeiten und Zeitalter, aller Ewigkeit. Gott ist allein Gott.
Also niemand sonst ist Gott. Es gibt nur einen einzigen. Also die Götter der Völker sind Götzen. Gott ist unverweslich. Gott ist unvergänglich. Unverändert. Gott ist für Menschen unsichtbar, aber er ist da. Er ist Wirklichkeit und herrlich in seinem ganzen Wesen. Gott ist jeder Anerkennung, jeder Wertschätzung wert. Ich komme zum Schluss. Wer andere prägen will, dessen Leben muss sozusagen ganz hinter Christus zurücktreten. Denn nur Christus kann Menschen das geben, was ihnen wirklichen Wert verleiht. Er ist der Prägestempel, der den Wert drauf prägt. Wer andere prägen will, muss selbst von Christus geprägt sein. Nur so, da hinkt mein Bild natürlich ein bisschen, aber nur so wird er selbst ein brauchbarer Unterstempel, der hilft, dass andere wiederum geprägt werden. Wer andere prägen will, liebe Geschwister, darf bei allem, was er tut, niemals den Prägering der Liebe vergessen. Und damit die Wahrheit sich auch tief bei denen einprägt, denen er dient, darf er nicht tolerant gegen falsche Lehren sein, sondern muss diesen Schmutz beiseite tun. Ich wünsche euch, dass ihr solche Menschen werdet. Immer mehr, immer deutlicher. Und das wünsche ich natürlich auch mir.